get back, back to where you once belong. Get back, get back, back to where you once belong.
Ja, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich über eine Musikdokumentation, auf die wir uns eigentlich schon das ganze Jahr über gefreut haben, nämlich The Beatles Get Back. Das ist ein Film, der, wenn es mich nicht täuscht, ursprünglich als Kinodokumentation sogar angekündigt gewesen ist. Dann weiß ich nicht, ob Peter Jackson gedacht hat, dass zu viel gutes Material da ist, um es irgendwie in einen 2- bis 2,5-stündigen oder in einen Herr-der-Ringe-artig langen Film zu packen und deshalb auf diese immer größere Formatidee von 8 Stunden gekommen ist. Dann kam natürlich Corona noch mit dazu, sodass der Film sowieso nicht rechtzeitig zum Let It Be Boxset fertig wurde, was, glaube ich, auch in Wirklichkeit zuerst als Supplement da gedacht gewesen ist, sodass er jetzt auf Disney Plus anläuft, aufgeteilt in 3 Folgen. Jede Folge geht über 2 Stunden, 2,5 sogar, sodass man insgesamt auf 8 Stunden kommt. Und dieser Film, ne, also als ich begonnen habe, ihn zu gucken, da hat er mich ein bisschen zuerst erinnert an seinen ersten Dokumentarfilm, nämlich They Shall Not Grow Old, den Film über die britischen Soldaten im Ersten Weltkrieg, der auch mit so einem Muster begonnen hat von historischen Aufnahmen, die im Kleinformat auf Schwarz-Weiß gezeigt wurden und dann erst als der eigentliche Anlass des Films, also die eigentliche Handlung, sprich nicht mehr die Beatles auf der Reeperbahn oder im Cavern Club, sondern halt in den Twickenham Studios gezeigt wurden, das Ganze zu einem farbenprächtigen Format geworden ist. Es wurde ja viel damit geworben, dass dieser Film besonders gute Farbfilter hätte und dass die Kolorierung halt sehr gut ist. Ist natürlich ein bisschen schade, wenn man den jetzt auf einem kleinen Bildschirm sieht und nicht mehr im Kino, dass man das vielleicht gar nicht mehr so würdigen kann, wie es eigentlich gewesen ist. Unabhängig davon, bevor ich Arne dich erzählen lasse oder dir die erste Frage stelle, möchte ich noch 2 Sachen sagen. Zum einen, mir ist nochmal klar geworden, wie revolutionär auch nach heutigen Maßstäben diese Idee gewesen ist, nicht nur ein Album aufzunehmen, live aufzunehmen, sondern auch ein Konzert mitzuschneiden und eine Doku draus zu machen, einen Film. Also dieses Multimedia-Konzept, das ist so eine Produktauswertung, das ist so revolutionär, wie man es eigentlich heute kennt. Und ich wollte auch nochmal sagen, die ersten Kritiken des Films sind ja sehr gemischt. Viele sagen, was soll man den 8 Stunden dabei zusehen, wie sie komponieren oder Witze machen. Das könnte auch langweilig sein, aber ich glaube, das ist ein Film, der eben für genau diejenigen Leute gemacht ist, die halt einfach was erfahren wollen, was sie halt vorher noch nicht kannten. Also nicht für Einsteiger, sondern auch schon für bereits Experten. Arne, wie siehst du das? Hätte es sein können, dass die Platte Abbey Road, die sie danach ja eigentlich erst aufgenommen haben, dass die für die Songs vielleicht das größere Drama parat gehabt hätten als das Material von Let It Be? Also wenn man an Stücke denkt wie Come Together vielleicht oder Something, in dem George Harrison richtig aus sich rausgekommen ist, hätte man sich vorstellen können, dass das dasjenige Album hätte sein können, zu dem die Beatles ein TV-Special geplant hätten?
Ja. Naja, freilich, also das wäre genauso denkbar. Es werden aber die Songs, viele Songs von Abbey Road hier schon gespielt. Die waren schon geschrieben und die wurden geprobt und wurden gesungen. Zum Teil, ich glaube, I Want You ist darunter. Es ist
Oh Darling, glaube ich auch, ne?
Oh Darling.
Maxwell.
Richtig,
Maxwell Silverhammer.
I Want You, dann Maxwell Silverhammer ist darunter. Stimmt. Me, Mr. Mustard möglicherweise.
Doch,
Policy and Pam.
Ja. Muss ich zurücknehmen. Stimmt, ist wirklich
also
viel
es
dabei.
Es sind schon Momente, vor allem von McCartneys Komposition. McCartney hat ja auch die meisten Songs geschrieben. Man kann Something natürlich noch nicht hören. Das hatte Harrison wahrscheinlich noch gar nicht. Also, das Material war zum Teil schon vorhanden, während für Let It Be, oder später hieß es erst Let It Be, die Platte sollte ja Get Back heißen. Und das war auch Paul McCartneys Konzept. Er wollte, dass die Beatles zurückkehren zu ihren Anfängen, zur Magie der Tage in Hamburg, zum Rock'n'Roll, zum ursprünglich Musizieren, ohne Pomp and Circumstance, ohne große Umstände. Ein spontanes Musizieren auf einer Bühne, das live aufgezeichnet und zugleich gefilmt werden sollte. Das war im Januar 1969 geplant, wurde es etwas vorher, aber es waren 16 Tage, glaube ich, vorgesehen für Januar 1969. Dafür wurden die Twickenham Studios in London, berühmte Filmstudios, gemietet, Stage One. Und Da stand in der großen Halle nichts als die kahle Bühne. Und darauf saßen die vier Musiker, der Regisseur Michael Lindsay Hogg.
Arne, warum war eigentlich die Bühne, die Dekoration im Hintergrund, die man sehen würde, die Leinwand, das sieht ja toll aus, aber warum war die permanent in diesen drei Tönen, Farbtönen überhaupt beleuchtet? Also wollten einfach mal gucken, wie das aussieht, wenn man sie filmt vor der Bühne. Das ist ja ein toller Effekt. Ja. Twickenham sieht ja auch viel besser aus, als sie dann in die Apple Studios gehen, um da weiterzumachen. Da muss man ja auch mal sagen. Da verliert der Film ja so eine gewisse Ästhetik auch, ne?
Ja, natürlich war das so geplant worden, dass es einen angenehmen Hintergrund gäbe, was man jetzt nicht sieht, weil man meistens die Halle sieht oder Nahaufnahmen. Also die ursprüngliche Ästhetik des Films zeigt sich hier nicht. Außerdem sind sie sehr bald umgezogen. Also nach 2 oder 3 Tagen in den Twickenham Studios sind sie in die Kellerräume des Apple Studios umgezogen. Warum haben sie das gemacht? Die haben sich über die Akustik beschwert, gleich zu Beginn haben sie das gemerkt und dann darüber gesprochen, unter den Umständen ist eine unangenehme Atmosphäre, die Halle ist viel zu groß, sogar für das Filmteam viel zu groß, denn es waren ja nur diese vier Musiker und Yoko Ono, die auf einem Stuhl vor der Bühne saß. Und das beobachtet.
Aber sind die nicht deshalb umgezogen, weil sie die Idee des TV-Specials abgesagt haben? Ich dachte, dass das der Grund gewesen wäre, dass die gesagt haben, okay.
Aber auch die Akustik. Okay. Sie haben dann die Filmidee hatten sie noch gar nicht aufgegeben, glaube ich.
Okay.
Also das stand noch nicht fest, dass sonst hätten sie ja nicht weiter filmen lassen.
Na, ich glaube, die haben das doch, die wollten doch, das Album wollten sie doch live einspielen und fertigstellen. Ich glaube, also dachte ich jetzt, dass das der Grund gewesen wäre. Ich habe mich halt nur gefragt, wie diese Tracklist überhaupt entstanden ist. Also du hattest ja aus Spaß gesagt, als wir kurz darüber gesprochen haben, dass John gar nicht so viele Songs mitgebracht hätte. Und er hat ja dann irgendwie Jealous Guy, ich weiß nicht, das war damals der Arbeitstitel Chart of Nature. Solche Stücke werden durch so ein Archivmaterial oder auch durch die, das war glaube ich auf der White Album Box, als die erschien, ist zum ersten Mal zu hören. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Stücke, die man über Jahrzehnte, wenn man kein Mega-Beatles-Experte gewesen ist, immer zu dem Imagine-Album zugerechnet hätte, dass die doch sehr viel früher entstanden sind, dass Johnny so lange mitgeschleppt hat. Das ist fast immer so ein bisschen traurig, weil das ja die Imagine-Platte auch ein bisschen schwächer macht. Man denkt immer, die setzen sich dann nur für dieses Album hin, um so ein Imagine-Roundup zu machen mit einer Tracklist von 10 eigens komponierten Stücken, und dann sind das halt letzten Endes dann nur Leftovers gewesen. Ne?
Ja, er hatte auch Across the Universe schon eine Weile vorher, ich glaube 66 oder 67 sogar, also spätestens 68 jedenfalls, hat er nicht viel mitgebracht, denn es sollte ja eine spontane Produktion sein. Sie wollten mal hören, was sie so spielen können. Und was wurde gespielt? In sämtlichen Pausen oder immer mal wieder fallen sie in die alten Rock'n'Roll-Standards. Also da werden Songs von Arthur Crudup gespielt, von Chuck Berry, immer wieder Stand By Me, ein Song, den Lennon später für Rock'n'Roll aufgenommen hat. Immer wieder die Songs, die sie im Top Ten in Hamburg gespielt haben, die alten Klopfer sozusagen. Und die haben sie mit Begeisterung gespielt. Maggie May zum Beispiel.
Aber ich verstehe nicht, du kennst dich mit Lennon gut aus. Warum ist John immer wieder in dieses Muster zurückgefallen, seinen eigenen Song Help zu verarschen? Wollte er damit sagen, dass es ihm jetzt besser geht? Also nicht mehr so schlecht wie 64 zu Help-Zeiten? Oder warum hängt er sich immer so an diesem Song auf? Den intoniert er, glaube ich, dreimal. Einmal als Swing, einmal als Country, einmal als Rock'n'Roll. Was hat der damit? Was muss er da aufarbeiten?
Er parodiert sich sogar selbst, nämlich als alten Mann, der dieses Lied singt, dass er Hilfe braucht. Das war natürlich ein Panikausruf, als er 1965 das Lied geschrieben hat. Er nannte das später seine Fettsack-Elvis-Phase, als Elvis noch gar nicht fett war. Aber später bezeichnete er das als die Zeit 65, 66, in der bequem geworden war und Schwierigkeiten, um das Mindeste zu sagen, in seiner Ehe hatte und dann ja schließlich Ende 1966 Yoko Ono kennenlernte. Und Help war tatsächlich ein Aufschrei, ein Hilferuf und ein für ihn bedeutender Song, der ja auch heute noch als einer der bedeutendsten Beatles-Songs allgemein bezeichnet wird. Übrigens wahrscheinlich auch der Beginn des autobiografischen Songschreibens. 65 haben sie noch nicht so viele autobiografische Songs, innere Songs sozusagen geschrieben, die von der eigenen Befindlichkeit handelten, zu genau der Zeit, in der das alles stattfand.
Weißt du, was das Geniale ist? Wo du das sagst, das wusste ich gar nicht. Ne? Aber wenn man darüber nachdenkt, das Geheimnis einer perfekten Tracklist. Beatles Rot fängt auf der zweiten CD oder macht auf der zweiten CD mit diesem Song ja auf. Ne? Das ist ja sozusagen das Eröffnungsstück der zweiten CD. Und das passt so ein bisschen, was du sagst. Weil man könnte sagen, dass die erste Beatles Rot CD halt irgendwie noch nicht diesen Perspektivwechsel auf die eigene Sicht hat, sondern einfach andere Geschichten erzählt. Aber ab der zweiten Scheibe dann doch halt irgendwie das Autobiografische dann losgeht. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum er immer so, die singen ja I got a feeling und dann machen die so Witze, everybody had a hard on, ne? Also jeder hat irgendwie einen Ständer. Was ist es ein zeitgenössischer Humor, ist es ein John-typischer Humor? Warum muss man so damit umgehen, so vulgär? Oder war man da oder fand man sowas einfach damals lustig?
Naja, Lennon hatte durchaus auch einen zotigen Humor. Galgenhumor auch, das hört man auch zuweilen. Und seine Galligkeit drückte sich immer aus, auch in solchen sexuellen Anspielungen.
Ja.
Und zu dieser Melodie passt natürlich sehr gut Everybody's Got a Hard On. Ist es nicht das, was Männer, die Gitarren haben, immer sofort singen würden?
Ja, wahrscheinlich. Aber dann sind das so Sachen, also ich weiß nicht, Peter Sellers kommt ja, ne? Ich hatte irgendwie so gedacht, habe ich doch geschrieben, Sellers sieht so ein bisschen aus wie sein älterer Bruder, aber einer, der keine Karriere so hingelegt hat, so ein bisschen verschämt ist und gar nicht weiß, was er da eigentlich machen soll. War er eigentlich eher so, der wirkte so ein bisschen auch wie so ein Lennon-Freund. War Lennon seine erste Bezugsperson dort oder wem hat er sich da am nahesten gefühlt? Wieso ist er da hingekommen?
Na, Lennon hat ihn immer bewundert. Also seit der Goon-Show, also seit den 50er Jahren, die Lennon im Fernsehen gesehen hat, liebte er Sellers. Er liebte diesen Humor. Er liebte auch den Slapstick. Er liebte die Parodien, die Imitationen von Peter Sellers. Und er macht ja selbst Imitationen. Er macht Stimmimitationen. Er konnte sehr gut auch Menschen nachmachen. Er spielte auch unter anderem den blasierten Briten und er spielt den alten Mann am Stock und dergleichen. Also er war immer für Schabernack zu haben und Peter Sellers war ein großes Idol. Nur Sellers seinerseits war kein Mann der Gegenkultur. Der hat zwar in dem, ich glaube, in Casino Royale gespielt, oder? Oder ist es What's Up, What's New Pussycat?
Ja, also bei Casino Royale, da weiß ich immer nur, doch, das war mit ihm, da weiß ich sonst immer nur, dass David Niven damit gemacht hat, ne?
David Niven und Peter Sellers?
Ja, aber ich glaube, Mensch, gut, dass wir diesen Film noch nicht in unseren Bond-Specials besprochen haben. Das weiß ich gar nicht. Ich muss jetzt aber mal eine Frage stellen, die für ganz viele Leute völlig klar ist, aber für mich nicht klar ist. Und vielleicht beantwortet das auch die Frage, die manch ein anderer hat, wenn er den Film sieht. Also, warum saß Yoko Ono immer dabei? Warum saß sie immer neben John? Und hat Paul jemals sie gefragt, warum sie das macht? Oder hat er nur John gefragt, warum sie das sitzt? Und wie hat sie das ausgehalten? So, also war sie so in sich selbst versunken, dass es für sie ausreichend war, einfach nur zuzuhören? Wieso saß sie dort wie eine Betrachterin die ganze Zeit, ohne dass sie sich... Also ich verstehe das nicht. Also gibt es da eine Antwort für oder muss man sich das selber überlegen?
John und Yoko waren Tag und Nacht zusammen. Und also die haben sich niemals getrennt. Und das war selbstverständlich für Yoko, dass sie ihn begleitete. Und für ihn war es auch selbstverständlich.
Wie war das für ihn? Aber er beachtet sie doch auch gar nicht. Der redet gar nicht mit ihr.
Ja, er hat seine Arbeit gemacht und das wusste sie und da hat sie geschwiegen. Aber
nur um die Meinung
gefragt. Es gibt
ja
Momente, nein, das hätte er nicht gemacht, denn er war ja mit seinen alten Kumpels da, die Musiker waren. Und sicher hatte am Ende des Tages sie um ihre Meinung gefragt. Aber sie hat sich da nicht eingemischt. Denn wahrscheinlich hat sie durchaus gemerkt, dass es etwas befremdlich war, da ja die Frauen der anderen nicht dort waren, dass sie da immer saß. Zwischendurch hat sie aber durchaus auch gesungen. Ne? Es gibt Momente, in denen sie sehr laut und schrill schreit und zu Gitarrengezerre. Und das war also schon Vorgeschmack auf die späteren Platten. Und das, was sie auf drei Alben mit Lennon aufgenommen hat, ne? Mehr oder weniger Geräusche und Geschrei und Gespräch. Die anderen drei fanden das wahrscheinlich in unterschiedlicher Weise etwas merkwürdig, dass sie immer dort saß. Es gibt ja übrigens auch ein Gespräch in der Kantine zwischen McCartney und Lennon, die sich zurückgezogen hatten, um das Gespräch zu führen, weil es ja Friktionen gab, weil Harrison schon die Halle verlassen hatte. Und
If he doesn't come back by Tuesday, we get Clapton. Ich weiß nicht mehr, ob das Lennon gesagt hat oder McCartney, ja. Aber es war natürlich auch irgendwie auch eine Frechheit. Ja. Ne?
Ja, und Harrison kam dann zurück. Aber bei diesem Krisengespräch sagte Lennon, naja, du willst immer recht haben oder du glaubst, dass du immer recht hast. Aber jeder glaubt, dass er immer recht.
Ja, wobei Paul ja auch ganz generös sagt, you've always been the boss and I'm the secondary boss. Das hat McCartney nicht ernst gemeint, oder?
Doch, durchaus.
Das hat er wirklich so gesehen, dass Lennon der Anführer ist.
Das glaube ich schon.
Ja, aber das hat er doch bestimmt nur gesagt, damit er umso stärker sich selber durchsetzen kann. Wenn jemand auf dem Thron, genau, das ist auch psychologisch, weil, guck mal, wenn jemand auf dem Thron sitzt, dann kann der ja nur runterfallen. Wenn er sich selber nur als Thronfolger bezeichnet oder als Prinz, dann kann er ja nur gewinnen.
Ja, das ist natürlich eine Situation wie im Paten oder in den Sopranos und macht dann natürlich aus taktischen Gründen, um zu sagen, du warst immer der Anführer und ich respektiere das, aber zugleich lässt er durchblicken, dass Lennon das Ruder längst aus der Hand gegeben hatte, dass er andere Interessen hatte, dass er fast keine Songs mehr geschrieben hat und dass er sich hier zurückhielt. Er war ja eher passiv. Später in dem Kellerstudio gibt es Szenen, in denen McCartney immer wieder beklagt, wenn wir jetzt nicht auf das Dach gehen, um das Konzert zu geben, dann werden wir hier endlos weiterspielen, weil wir kein Ziel haben. Wir brauchen ein Ziel. Wir brauchen einen Endpunkt. Wir müssen wissen, was wir machen. Und wenn wir die Songs jetzt spielen, dann haben wir ein Ziel und dann haben wir eine Platte und dann haben wir einen
Aber
Film.
Weißt du, diese Motivationssprüche, ne, die sind so ein bisschen wie so Reeperbahn-Boxer. Also da sagt auch dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt John ist oder Paul, einer sagt auch irgendwie, wir waren immer dann am besten, wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen. Ja. Aber ganz im Ernst, genau. Also es kann ja sein, dass ich was nicht mitbekommen habe. Aber ich behaupte, die Beatles waren eine Band, die zu keiner Zeit ihrer Karriere mit dem Rücken zur Wand stand. Denn sie hatten kontinuierlich nach oben gerichteten Erfolg. Es gab doch nie eine Situation. Also egal, gut, wenn sie gesagt haben, müssen wir irgendwie mehr Let It Be Rock'n'Roll machen. Jetzt müssen wir irgendwie nach Indien fahren und dann mit der Akustikgitarre weißes Album. Das waren aber alles keine Reaktionen auf Flops. Die standen nie zu keiner Zeit, behaupte ich, mit dem Rücken, vielleicht innerlich, weil sie nicht mehr konnten, eine Beatlemania, aber sie standen doch mit den Alben ihrer Karriere zu keiner Zeit mit dem Rücken zur Wand. Das ist doch Quatsch. Oder?
Also alles, worauf sie sich beziehen, geht zurück auf die Zeit in Hamburg, auf das Top Ten, auf das Intra, auf den Kaiserkeller. Und damals standen sie insofern mit dem Rücken zur Wand, als sie immer davon bedroht waren, ausgewiesen zu werden, unter anderem, weil George Harrison noch nicht 18 war. Ich glaube, Stu Sutcliffe war auch noch nicht 18 oder hatte keine Aufenthaltsgenehmigung, wurde sogar nach Liverpool zurückgeschickt. Dann haben sie natürlich gar nicht sehr viel verdient. Sie lebten in einer Absteige, zu viert in einem Zimmer auf Pritschen. So. Und ich glaube, diese Erinnerung hat McCartney befeuert noch mehr als die anderen. Lennon wollte immer einfach ein Rock'n'Roll spielen. Noch auf der letzten Platte oder auf einer seiner Soloplatten hat er geschrieben, you can't beat drums, bass and guitar. Er wollte immer einfach ein Rock'n'Roll spielen. Und McCartneys Absicht war es, die Magie der frühen Tage, das spontane Musizieren, die Interaktion wieder zu beleben. Und dafür steht eben das Top Ten, stehen die frühen Tage 60, 61, noch 62 in Hamburg. Und da standen sie insofern durchaus mit dem Rücken zur Wand, als sie da noch keinen Plattenvertrag hatten und nicht wussten, was daraus werden würde. Ne? Sie haben im Cavern Club gespielt und dann immer wieder in Hamburg. Freilich, von heute aus gesehen, sagt man ja, die waren gerade 18, 19, 20 Jahre alt. Da können sie doch noch nicht erwartet haben, Stars zu sein. Aber das waren sie auch nicht. Sie haben im Kaiserkeller und im Top Ten zweimal am Tag gespielt. Sie haben hatten Nachmittagsauftritte und sie hatten abends auf, ich glaube, sie haben sogar spät in der Nacht noch bis 3 Uhr morgens gespielt. Und deshalb ruft McCartney hier auch Mac Schau, das haben sie nie vergessen. Und Geschäftsführer.
Ja, das ist genau, das ist der Druck, den sie gespielt haben. Und am Ende, also im Abspann, da sagt er nochmal, glaube ich, 3:15 oder sowas, ne? Das kann ja auch nur sozusagen eine Zeitansage gewesen sein, die auf ihre Bühnen, Stage Time halt irgendwie gedacht gewesen ist. Ja. Ne? Also sonst gibt es ja keinen Sinn, das irgendwie zu machen. Also genau, da hat er dann schon irgendwie diesen harten Druck nochmal der alten Worte gespürt, Time is Money. Aber diese Lustigkeit, die er hat, ne? Also es gibt eine sehr lustige Szene, auf die härteste Szene des gesamten Films folgt, wie ich finde. Das ist, als George weggegangen ist, als er weggefahren ist, nach Liverpool zurück. Und dann sitzen die mit ihren Verlegern rum, ne, mit den Music Publishern, ne? Und da sagt zuerst Ringo so aus Spaß, als ich weiß nicht, wer da irgendwie zu denen mit dazu kommt, so aus Spaß, would you like to see what you got 0.5% off? Nach dem Motto halt irgendwie, du bist an den Songrechten sowieso nur zum 0.5% beteiligt. Da muss ich noch lachen, gerade weil es um Ringo geht. Aber dann sitzt Paul, ich weiß nicht, ob er mit George Martin redet. Und dann geht es darum, was denn wäre, wenn George jetzt wirklich für immer wegbleibt. Und dann sagt er so, and then we were two. Ne? Und meint dann halt so John und sich damit. Und dann gibt es halt einen Schnitt hin zu Ringo. Und dann sieht man ihn mit seinen traurigen, schiefen Hundeaugen. Und das ist halt richtig gemein. Ne? Ich glaube, dass McCartney ihn gar nicht bewusst provozieren wollte. Er hat einfach nur laut gesagt, was er gedacht hat. Nämlich, dass Ringo einfach wirklich überhaupt keine Rolle spielt für ihn.
Ja. Ringo war auch am Ende der Nerven, war immer stoisch natürlich, aber der hatte auch damit gedroht, alles hinzuwerfen, jedenfalls diese Dreharbeiten oder diese Aufnahmesession zu verlassen. Das sieht man hier nicht so eindeutig. Später im Kellerstudio gibt es eine Szene, da sitzen alle an der Wand und es kommt jemand rein, das ist möglicherweise George Martin oder der Publizist, der Pressemann Derek Taylor hält einen Vortrag. Und die sitzen eng beieinander, in der Mitte sitzt Ringo an der Wand und dann sagt er plötzlich, I farted. Und das sagt alles über Ringos Einstellung zu diesen Aufnahmen. Außerdem gibt es eine sehr anrührende Szene. Ringo sitzt am Klavier, George mit der Gitarre und George versucht ihm die Kadenzen von Octopus Garden beizubringen. Mhm. Und Ringo spielt auf dem Klavier die wenigen Töne von Octopus's Garden nach.
Ja, aber das macht er ganz okay.
Das ist also auch schon, das macht er gut. Aber Harrison zeigt ihm, wie es gemacht wird und spielt ein bisschen Gitarre dazu. Und das ist das Stück, das wir dann später auf Abbey Road hören.
Und sag mal, George Martin, ne, weil du ihn gerade erwähnt hast, ne? Das ist ja ihr Produzent, ne? Wenn man ihn so sieht, dann würde man eher denken, in seinem Anzug, er könnte ihr Rechtsanwalt sein.
Ja.
War das eigentlich ein gängiges Prinzip der Betreuung und der Einrichtung der Sounds, die sie haben, dass er erstmal gar nichts macht? Weil man sieht ihn nie bei der Arbeit, man sieht ihn nie an Regler, man sieht ihn nie am Mischpult. War das eine gängige Sache, dass er erstmal die Beatles ihre Songs hat machen lassen, um später für die Studioaufnahme erst zu sagen, jetzt machen wir mal dieses und jenes? Oder er wirkt eigentlich sehr fremd gegenüber der Band und gibt auch keine Vorschläge oder das zeigt das Material. Aber er wirkt nicht wie ein klassischer Produzent, der eine Band anleitet.
Nein, er hat sich hier zurückgehalten mehr als bei den Studioaufnahmen, bei denen er auch im Hintergrund blieb, weil er natürlich wusste, dass McCartney und Lennon sehr viel einfallen wird und dass er eigentlich nichts machen muss. So, die legendären Momente von George Martin sind, dass er bei Strawberry Fields die Orgel ergänzt hat. Ich glaube, er hatte auch die Idee später zu dem Medley von Abbey Road, dass man die kurzen Stücke oder die nicht zu Ende geführten Stücke von McCartney zusammenbringen könnte. Und er hat manche Streicherarrangements besorgt. Und ich meine, er hätte auch die zwei Teile von A Day in the Life zusammengefügt. Und dann vor allem der bombastische orchestrale Schlussakkord von Sgt. Pepper, also bei A Day in the Life, ist glaube ich auch das Werk von George Martin, der sagte, es endet mit diesem orchestralen Knall und es klingt so aus, also es geht eigentlich immer weiter, bis der Tonabnehmer sich von der Platte hebt. Es nimmt kein Ende. So, er war also für bestimmte Effekte und für bestimmte Verzierungen zuständig, möglicherweise sogar die Trompete bei Penny Lane. Er hat sich manchmal um Arrangements gekümmert und er hat immer gesagt, innerhalb von ein, zwei Jahren haben Lennon und McCartney sich so, vor allem McCartney, so entwickelt, dass er eigentlich nichts mehr machen musste. Also er hat eigentlich dabei zugesehen, wie McCartney innerhalb kürzester Zeit zu Franz Schubert wurde. Ne?
Wieso ist er denn an Bord geblieben? Wieso hat McCartney, war das ein Solidaritätsprinzip? War das so eine alte, loyale Beziehung? Wieso hat er an George Martin festgehalten?
Naja, die haben ihn natürlich geliebt. Der war ihr erster Produzent, er war der Mann bei EMI, er war der Mann, der sie unter Vertrag genommen, also der als Vertragsproduzent ins Studio kam, mit dem sie vom ersten Moment an gearbeitet haben. Und dann natürlich eine Vaterfigur, George Martin, der sieht nicht nur so aus, als wäre er um einiges älter gewesen, er war einiges sehr groß. Älter. Ja, der ist sehr groß. Der sieht er aus wie ein britischer Adeliger, der er überhaupt nicht war. Der kam aus der Arbeiterklasse. Aber der hat genau diese Anzüge getragen, diese Hosen, schien wie ein Upperclass-Brite, ne? Die zurückgestrichenen Haare, elegant. Und der hielt alles zusammen. Und vor allem die Ruhe, die er ausgestrahlt hat. Ne? Der Mann steht ja mit den Händen in den Hosentaschen in der Ecke, sieht gut aus. Ne? Und das hat sie beruhigt. Der war ja der Einzige, der die absolute... Brian Epstein war nicht mehr da. Brian Epstein war die andere Vaterfigur. Der lebte nicht mehr.
Der Daddy's Manager. Gone away, sagen sie ja, ne? Über Epstein, den sie aus Versehen ja irgendwie erwähnen. Ja. Ich würde mal ganz gern kurz über die Konfrontation noch mal reden, die teilweise so prominent sind und die Kommentare, die sich gegenseitig zuschustern. Also man merkt ja irgendwie, also es wird ja All Things Must Pass von George Harrison schon vorweggenommen und angespielt. Da sagt ja Paul relativ erstaunt, this is like a psychedelia social comment, also auch so ein bisschen hilflos, er erkennt wohl, worum es geht, aber weiß damit irgendwie noch nicht so richtig was anzufangen. Dann gibt's teilweise auch nicht Auseinandersetzungen, aber halt bewertende Unterschiede in der Wahrnehmung der Songs zwischen McCartney und Lennon. Er sagt McCartney über Don't Let Me Down von Lennon ja, it sounds like the same old shit. Und dann antwortet Lennon ja, yeah, but I like this shit. Da merkt man ja irgendwie, dass man halt über die Ausrichtung oder ob er jetzt zurückgehen soll, Get Back oder so, nicht so richtig halt irgendwie sich geeinigt hat, ob das so sein soll. Und die bekannteste Auseinandersetzung ist halt die, weiß man ja auch aus dem Let It Be-Film, dem Original, als sich McCartney und Harrison sehr lange unterhalten. Es wird jetzt ja auf 9 Minuten gezeigt. Peter Jackson meint ja, es geht insgesamt, ist dieses Gespräch, das die beiden geführt haben, 90 Minuten lang sogar gewesen. Er hat es dann irgendwie aus dem Let It Be-Film, wo es nur kurz gesehen ist, auf 9 Minuten dann gestreckt. Harrison sagt ja, I'll do whatever please you, weiß man ja, ne? But you don't know what that one is, sagt er mir auch. Und dann sagt John ja lustigerweise als Einwurf, I'd say Improvised Man. Da versucht er irgendwie eine Lösung zu finden, ne, auf seine John Lennon-Art.
Ja, für Lennon keine Schwierigkeit, denn er hatte nichts anderes vor, als zu improvisieren. Ja. Zwischendurch konnte er immer mal wieder Blue Suede Shoes spielen und Bo Diddley und den Rock'n'Roll, amerikanischen Rock'n'Roll der 50er Jahre. Und das war eigentlich seine Absicht. Man sieht ja immer wieder, dass er so halb gelangweilt, halb entrückt auf seinem Stuhl saß und einigermaßen emotionslos McCartneys Kurs folgte. Wenn McCartney irgendwas vorgab, am Klavier oder an der Gitarre, dann stieg er mit ein.
Aber souverän, also völlig einsatzbereit und souverän, es war ihm einfach total egal.
Und er konnte sehr gut improvisieren. Das war Harrisons Art nicht. Harrison wollte offenbar anders arbeiten. Er hatte sehr wenige Songs. Ich glaube, man hört nur For You Blue, also neben All Things Must Pass, was er dann für sein Soloalbum verwendet hat. For You Blue stellt er vor, übrigens als einen hervorragenden Song. Ich weiß es wörtlich nicht mehr, aber er hat, glaube ich, ein sehr guter Song. For You Blue.
Und I Mean Mine ist nicht dabei, oder? Den singt er nicht, ne? I Mean Mine ist da noch nicht, ne?
Mine ist auf der Platte, aber ich weiß nicht, ob Harrison es geschrieben hat.
Ja, also er singt es ja. Ich dachte, er hätte es wahrscheinlich auch geschrieben, oder? Oder ist es nicht von ihm gesungen? Ich dachte, er würde das singen.
Aber I Me, Mine wird angesungen. Es wird fast jedes Stück angesungen. Es wird immer wieder Get Back gesungen. Es gibt Maggie May wird gesungen sehr oft. I've Got a Feeling, One After 909. Der Rocker wird natürlich gesungen. Dann die berühmten Aufnahmen von McCartney am Klavier mit Let It Be und Long and Winding Road. Und immer wieder auch Two of Us. Ich glaube, Two of Us ist ja genau der Song. Du hast eben beschrieben, wie McCartney sagt, dann sind es nur noch wir beiden. Und Two of Us ist der Song dieser Platte. Eigentlich sind es nur noch die beiden. Aber die beiden sind nicht mehr zusammen, wie sie es einst waren. Und ich glaube, darin liegt auch die Wehmut dieser Platte und dieses Films.
Da hast du recht, weil ich habe mir dieses
Zitat nämlich... Man ahnt den Abschied.
Ja. Ich habe dieses Zitat nämlich auch rausgeschrieben über Two of Us. Also es ist McCartney wirklich sehr wichtig, dass es zusammen funktioniert. McCartney sagt zu Lennon, you got to learn the words. Und dann sagt er Lennon, yeah, I got them here. Ne? Und zeigt auf den Papierstapel. Und McCartney sagt nochmal, but you got to learn them. Also er will wirklich, dass die Sache läuft. Und dass er nicht einfach weiß, okay, ich kann was improvisieren, sondern das ist der Text und so muss der sein. Ja. Und deine Background-Stimme muss daran angepasst sein. Ne?
Ich glaube, McCartney singt es ihm auch vor. Es ist, glaube ich, Two of Us, dass er ihm einzeln vorsingt. Der Text ist noch gar nicht fertig und sie improvisieren noch. Aber McCartney hat schon eine Vorstellung davon, wie es zu singen ist und wie man die Gitarrenbegleitung dazu spielt. Und Lennon sitzt an der Gitarre und die singen das gemeinsam oder im Wechsel. Und McCartney singt es ihm eigentlich vor, wie es zu phrasieren ist. Und das ist einer der ganz faszinierenden Momente dieses Films, dass man das Work in Progress und die Entstehung von Beatles-Songs sehen und hören kann.
Also ja, Get Back war ja on the spot, ne? Also der Song. Das ist genau das, was ich meine, womit ich die Kritiken auch nicht verstehen kann, dass es heißt 8 Stunden und die diddeln nur rum. Ne? Also sozusagen dieses On-the-Spot-Erfinden von Get Back, ne? Das wird ja von Peter Jackson sogar dann auch per Texttafel noch mit eingeführt.
Ja.
Er improvisiert rum und dann entsteht der Song, er findet, also es wird on-camera gezeigt, wie Paul McCartney diesen Song findet, wie er die Strophe findet, wie die Bridge findet und wie er den Chorus findet. Und sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also noch nicht mal bei Prince oder so. Ich habe sowas noch nie gesehen.
Es gibt solche Dokumentarfilme auch nicht und schon gar nicht von 1969. Und das ist natürlich die Sensation dieses Films. Es mag sein, dass man sich zwischendurch langweilt oder dass es einen anstrengt oder dass man zur Toilette gehen muss oder ein Getränk holen muss. Oder dass man sich fragt, was das alles soll. Nur, das ist ja genau die Situation, in der die Beatles auch waren. Nur die wussten noch nicht, wie es endet. Die wussten gar nicht, worauf es hinaus soll. Und das ist unendlich faszinierend zu beobachten, wie sie die Songs finden, wie sie nicht genau wissen, worauf es hinausläuft. Ob es denn tatsächlich diese Filmdokumentation wird. Wie das geschnitten wird. Und vor allem allein die Frage, ob sie am Ende... muss ich hier einfügen, man sieht ja immer das Kalenderblatt, Januar 1969, und die Tage werden abgestrichen. Es hat also eine Dramaturgie, Lindsay Hawke hat es so gefilmt, hat mit Peter Jackson nichts zu tun, die Tage werden abgestrichen und am letzten Tag, an einem Donnerstag, ist das Konzert auf dem Dach geplant. Und Harrison ist dagegen, erwartungsgemäß. Ringo ist es egal und Lennon ist skeptisch. Und McCartney setzt sich durch und sie gehen aufs Dach. Das ist einer der größten Momente der Rockgeschichte. Das ist der heilige Gral.
Ja.
Das ist wie bei Indiana Jones, wenn am Ende der goldene Kelch erreicht wird.
Wobei Lennon, das Lustige ist ja, das ist ein bisschen dämlich. Es ging ja immer, die Frage war ja sowieso, wo spielen wir eigentlich? Libyen, Israel und so weiter. Und Lennon sagt ja, Roof is like home. Das habe ich wohl nicht verstanden. Ja. Das klingt so ein bisschen wie ausgedacht. Warum ist denn das Dach ihr Zuhause? Die haben doch noch nie auf dem Dach gespielt.
Naja, vielleicht nicht auf Dächern, aber in Kellern haben sie gespielt. Und auf britischen Häusern. Und
haben die gemacht? Haben die schon mal auf Dächern gespielt? Ja, wo denn?
Auf Dächern weiß ich nicht. Nein, aber auf Bretterböden. Und
Auf dem Dach sind
Bretter gebaut. So.
Ja.
Und es ist schäbig. Und man hat Angst, dass der Boden durchbricht.
Später springen die auch wie verrückt.
Ja, unten McCartney prüft, als er auf das Dach geht, ob die Bretterkonstruktion das Podium hält, ob die Bühne hält. Da springt er drauf rum und die Empfangsdame unten im Haus bei Apple in der Savile Row sagt zu den Polizisten später, natürlich flunkert sie auch etwas, aber sie sagt, es ist schon Übergewicht. Da stehen schon zu viele auf dem Dach, da könnt ihr gar nicht mehr raufgehen. Ne? Ja. Ja, morsche britische Häuser. Und auf dem Dach spielen sie. Man hat ja auch den Eindruck, wenn sie das spielen, jeden Moment könnte der morsche Boden durchsacken. Ne? Und ja, sie sind sowas von zu Hause. Vom ersten Moment an merkt man doch, sie haben alles, sie können alles sofort. Billy Preston kommt hinzu an der Orgel.
Das Beste an dem Rooftop-Konzert ist, da habe ich mich leider getäuscht. Ne? Also ich kannte die Abfolge der Stücke nicht. Aber McCartney steigt ja ohne Ansage sofort in Get Back ein und Lennon und die anderen steigen sofort dazu. Ich hatte gehofft, dass das der tatsächliche Beginn des Konzerts sein würde, ist aber tatsächlich nur das Rehearsal vom ersten Song Get Back, dass er nochmal reinkommt und so. Ich finde generell, wo wir gerade schon beim Rooftop-Konzert sind und ich habe mir da auch noch ein paar Sachen zu notiert. Also wie sie die Setlist besprechen, finde ich interessant. Einer von den Beatles, ich weiß nicht, ob das Paul ist oder ob es sogar George Martin ist, der Produzent, der sagt, there are no surprise numbers in this. Und das ist ja schon sehr auffällig. Also die haben das nicht gedacht als erstes Konzert seit 3 Jahren, wo die den Leuten, die das unten hören würden, auch mal einen Hit nochmal präsentieren wie She Loves You oder irgendwie einen Song aus der Beatles-Zeit, den sie noch nie live gespielt haben, wie Sgt. Pepper oder Penny Lane, sondern nein, die haben wirklich auch nur die Songs dann gespielt, die sie im Studio so eingespielt haben. Dann habe ich nicht verstanden und ich glaube auch, vielleicht kannst du mich da gleich korrigieren, dass es neu ist. George Harrison spielt den beiden zugewandt, als wäre er ein Bassist. Normalerweise die Position, die er einnimmt, das seitliche Stehen zu den drei anderen hin, das macht normalerweise nur ein Bassist, wenn er zum Schlagzeug hinspielt. Mhm. Das kennt man ja eigentlich von diesen klassischen Beatles-Live-Aufnahmen, Pilzkopf, ja eigentlich nicht. Ne? Das ist mir noch aufgefallen. Und wir haben ja auch schon so viel über die Bobbys geredet, die irgendwie, ne, can we have a word, please? Also die freundlichen Bobbys, bei denen auch irgendwie der unten dieser Träger des Helms immer auch nur auf Kinnhöhe sitzt, weil die schon so doll schwitzen und so weiter. Aber uns ist ja beide dieser sehr technisch versierte zweite stille Bobby der beiden aufgefallen, der kleinere, der ganz clever anmerkt, if it is for a film, you can dub the whole thing. Ne, dass er sagt, natürlich kann man die PA ja ausstellen, wenn es für einen Film aufnimmt, dann kann man ja sowieso das später nochmal drüberlegen. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich lustig.
Ja, da ist auch schon ungefähr eine Viertelstunde mindestens vergangen. Und er hat mit dem er sprach, schon wiederholt, dass innerhalb von Minuten 30 Beschwerden eingegangen seien. In der Zwischenzeit waren schon 130 Beschwerden eingegangen. Und natürlich haben sich Menschen auf der Straße versammelt, was die Polizisten gar nicht sehen können. Und die stehen immer noch mit ihren Helmen, Hüten da im Foyer. Dann muss erstmal Derek Taylor gerufen werden, der lässt sich auch Zeit. Und dann sind sie noch immer nicht übers Foyer hinausgekommen und steigen noch immer nicht die Treppe rauf. Später stehen sie dann wieder weiter oben vor der Tür, die aufs Dach führt. Und auch die Tür öffnen sie nicht. Und der eine Polizist droht immer mal wieder schwächlich damit, dass sie doch dann jemanden festnehmen müssen, wenn das so weitergeht. Und in all der Zeit wissen die auf dem Dach gar nicht, was passiert und spielen in aller Ruhe weiter, spielen jedes Lied weiter und spielen die Lieder nochmal. Und dann stehen die Bobbys endlich auf dem Dach und hören zu. Die machen überhaupt keine Anstalten, jemanden zu verhaften oder das Dach zu räumen. Sie wollen diesen Moment erleben.
Ja, wobei dieser eine Bobby, also einer von denen lebt ja noch, und ich hatte irgendwann mal so ein Interview gelesen, dass er gesagt hat, dass er denkt, er hat sich richtig verhalten, dass er es beenden wollte und dass er sich gewünscht hätte, es wäre sogar noch eher vorbei gewesen. Aber diese Bobbys, eher so museale Polizisten, die haben ja auch keine Schusswaffe, hätten sie eh nicht Gebrauch von gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die Knüppel haben, aber ich glaube, diese beiden Bobbys, die haben wahrscheinlich auch geahnt, weil es eben keine richtigen Cops sind. Notfalls wäre es dem wahrscheinlich an den Kragen gegangen, wenn ihnen die Gitarre über den Kopf gezogen worden wäre.
Naja, also es hätte gereicht, wenn sie gesagt hätten, wir möchten, dass hier geräumt wird. Bitte verlassen Sie das Dach. Ne? Längst hatten sie im Revier angerufen, längst hätte Verstärkung kommen können.
So. Na, einer kam doch noch, so ein Schnauzbartpolizisten, älter.
Ja, der hat auch zugehört und sehr gern, natürlich. Na, es ist doch so, das Geniale von Lindsay Hogg war hier, dass er 5 Kameras postiert hatte auf dem Dach. Er hat auf der Straße 3 aufgestellt und eine Kamera gegenüber dem Dach. Und er wusste genau, dass unten die Menschen zusammenlaufen würden. Es war nun nicht so viel Andrang, dass die ganze Straße gesperrt war. Aber die Menschen liefen unten binnen Minuten natürlich zusammen und da wurden auch Interviews geführt. Und natürlich unterbricht kein Mensch und kein Polizist wegen Ruhestörung die größte Band der Welt, die zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder in mehr oder weniger in der Öffentlichkeit auftritt.
Ja, aber pass auf, also diese Savile Row, ne? Also ich weiß nicht, in welchem Viertel Londons die steht, aber man sieht ja an den Anzugträgern, die auf den benachbarten Dächern stehen, ja, dass es eine sehr reiche Gegend gewesen sein muss.
Ja.
Also ich bin mir nicht sicher, ob all die Leute, die in London City zur Geschäftszeit unten nachmittags auf der Straße dann gelaufen sind, ob das, gut, die richtige Zielgruppe vielleicht sowieso nicht gewesen ist, es waren keine Beatlemania-Fans, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Geschäftsleute, die unten langgelaufen sind, das war ja nicht die Carnaby Street. Also ich weiß nicht, ob die Leute, die man da gesehen hat, die wissen natürlich, ja, das sind hier die Nationalhelden, die Beatles, und klar, meine Tochter, die kann gerne mit denen ausgehen, weil die sind schließlich reich, aber das ist, ich weiß gar nicht, ob es so viele Leute, die unten standen, wirklich gutiert haben, welcher historische Moment oben gerade stattfindet. Gut, die wussten ja auch nicht, dass sie sich auflösen würden, wussten sie ja nicht, ne? Aber ja.
Aber das ist doch umso berückender. Es werden alte Männer gefragt, es werden Geschäftsleute gefragt, es werden jüngere Frauen gefragt, ob sie die Beatles mögen. Ein Mann sagt, nee, alle sollen aufhören. Und von Geld ist die Rede. Und ein Mann sagt dann irgendwie, naja, they've changed. Und das hatte die Queen auch schon gesagt 1967 bei Sgt. Pepper. They've changed. Die sind komisch geworden, die Beatles. Ne?
Und, aber man muss sagen, aber die spielen wirklich live. Also es gibt ja immer diesen Beatles vs. Stones-Vergleich zu sagen, halt irgendwie die Stones sind eine sehr gute Liveband gewesen, die Beatles wurden, schlecht, weil sie selber nicht mehr hören konnten und so. Aber ich finde, das ist wirklich ein echt guter Live-Auftritt auch gewesen. Fehlerfrei, oder?
Naja, natürlich. Also die haben da sicher auch damit kokettiert, dass sie die Songs noch gar nicht kennen und nicht gelernt haben. Aber McCartney hatte natürlich alles gelernt und er hat auch dafür gesorgt, dass die anderen die Songs spielen können. Und so entspannt, wie Lennon diese große Gitarre, weiß nicht, ob es eine Rickenbacker-Gitarre ist, man wird uns darüber belehren, so entspannt, wie er im Vordergrund mit seiner Pelzjacke die Gitarre spielt, kann man davon ausgehen, dass er sich vollkommen wohl und bei sich fühlte. Ne? Auch die Art, wie er singt, wie beide singen. McCartney singt hier eher die Rocksongs sogar, mehr als Lennon.
Sie holen ja Billy Preston, den du ja erwähnt hast, auch ran. Ich weiß nicht mehr, ob das Lennon oder McCartney war, der gesagt hat, dass Billy Preston besser ist als Ray Charles, weil Ray Charles spiele ja keine Orgel. Das ist ja auch eine Sache, die oft auch vergessen wird. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass die Single Get Back auch so verkauft wurde als The Beatles featuring Billy Preston. Es ist ja irgendwie, also seine Karriere hat er ja, glaube ich, er hat zwar schon in den 60ern schon früh mitgespielt, war erst 23, als er losging. Er wurde nachher dann auch noch berühmter, hat ja auch eigene Songs dann gemacht und ist mit den Stones unter anderem auch sehr oft aufgetreten. Gestorben, glaube ich, 2006. Ich hätte trotzdem nie gedacht, dass er so schüchtern ist, auch wenn er erst Anfang 20 gewesen ist. Also er traut sich ja kaum, in einen Dialog zu gehen. Oder das hat der Film ausgespart und das Material existiert. Aber er ist natürlich ein Musiker, der sofort anspringen konnte, sobald die Musik angefangen hat. Aber er ist eigentlich, also er hat intuitiv gearbeitet und das Richtige gespielt. Aber er ist ja diesem Material, zumindest nach zu urteilen, dem Dialogmaterial, nie wirklich in eine kompositorische Auseinandersetzung getreten. Mit dem, ne, verbal.
Aber er hätte ja da auch gar nichts komponieren können.
Nee, also, aber er hätte ja, bei Don't Let Me Down ist dann, ich würde sagen, von allen Songs, bei denen er mitgespielt hat, mehr noch als meinetwegen das Solo von Get Back ist Don't Let Me Down ja eigentlich fast, spielt ja eigentlich das prominenteste Instrument, die Orgel. Das kann man ja sagen. Also, wenn man das Lied hört, dann denkt man eigentlich immer an seine Tastentöne. Ne?
Ja, deshalb ist das Stück auch so gut. Ich würde sogar sagen, das Beste des Dachkonzerts.
Ah ja, aber ich meine, er hätte ja trotzdem irgendwie auch mal vorschlagen können, ey, man könnte das Lied ja strecken, indem ich noch ein Solo mache oder sowas.
Nein.
Aber er füllt ja nur die Lücken. Aber warum hat er das nicht gemacht? Weil er Ehrfurcht hatte oder war das nicht sein Stil?
Naja, also bei der Begrüßung hört man ja schon, dass sie sehr formal, höflich einander begrüßen. Die Beatles geben sich auch Mühe. Also schön, sie, dich kennenzulernen. Und er gibt ihnen auch höflich die Hand. Ne? Das ist es ist eine Adelung, das ist eine Nobilitierung, dass Billy Preston zu den Aufnahmen der Beatles gebeten wird. Ne? Es wurde Eric Clapton mal zu den Aufnahmen
gebeten. Ja, aber sag mal, also mal, entschuldige mal ganz kurz, ich weiß es wirklich nicht. Ne? Waren die Beatles also auch eine Messlatte für schwarze Musiker?
Oh ja.
Also kann man das, natürlich. Ja, also ich aber meine, wenn er sagt,
ja, natürlich.
Ja, okay.
Die Beatles ja, also waren man, die ja. allergrößten. Das ist so, in der Band von Elvis Presley zu spielen.
Ja.
Also, das ist das Höchste, was man erreichen kann.
Aber Billy Preston hat doch eigentlich schon, hat er vorher schon auch schon was gemacht. Ich müsste noch mal eben schnell googeln. Aber ich bin echt kein Billy Preston-Experte. Aber die Beatles, die waren ja nicht seine erste Station, oder?
Nein, natürlich nicht. Mhm. Aber es war ja. die höchste Station, die irgendjemand erreichen konnte. Also, jedenfalls ja. ein Keyboarder. Nicky Hopkins war ein ähnlich guter Keyboarder, der dann mit den Rolling Stones gespielt hat. Und der auch mit Harrison gespielt hat und ich glaube mit John Lennon. Aber hier war es natürlich eine Auszeichnung für Billy Preston, dass er dazugeholt wurde. Also es gibt wenige Beispiele für irgendeinen Musiker, der jemals mit den Beatles im Studio war oder gar noch bei einem Konzert auf einem Dach, ne?
Was
er noch nicht wusste.
Ja, spielt er eigentlich bei The Long and Winding Road auch mit? Oder ist es nur McCartney?
Ja, ich glaube nicht. Es wurden ja später die Streicher dazu gemischt von Phil Spector, viel später. Denn diese Platte Get Back ist ja nie erschienen. Der Film ist ein Jahr später unter dem Titel Let It Be erschienen, zusammengeschnitten auf etwa anderthalb Stunden. Und das sind Ausschnitte aus dem Material mit dem Dachkonzert natürlich, aber viel, viel kürzer. Übrigens ja aus, ich glaube, 60 Stunden Filmmaterial zusammengeschnitten. Tonaufnahmen, es gibt 150 Stunden Tonaufnahmen insgesamt dieser Sessions, die ja, glaube ich, 12 Tage dauert.
Ja, sag mal, vielleicht insgesamt. Kann man sich mal kurz nochmal über die Apple Scruffs unterhalten, die Fans, die da eingeblendet werden. Da gab es diese eine Frage, ne? als man John und Yoko sieht, doesn't it worry you? Ne? Die weiblichen Fans, die werden ja gefragt, ob die das gar nicht stört. Also irgendwie ist diese Frage ja schon so dämlich. Das ist fast schon so Yellow Press-artig, ob es sie denn gar nicht stört, dass er jetzt einfach irgendwie eine neue Freundin hat, ne? Die er vielleicht auch bald heiraten wird, sobald die Scheidung irgendwie durch ist. Und dann sagen die ja, no, if it's his decision, we can... Ne? Mm. Ich weiß nicht, also ob das auch so rassistisch gemeint war, da halt, aber es wirkte irgendwie so, ja, wenn er die unbedingt haben will, dann kann er sie halt haben, halt irgendwie. Ne? Aber es wirkte schon so, als wäre Yoko für die weiblichen Fans der Beatles, vor allem der weiblichen Fans für John, halt damals auch schon so ein Fremdkörper, als dürften die halt irgendwie keine neue Partnerin haben. Ne?
Aber sie hatten wahrscheinlich schon begriffen, dass sie das akzeptieren müssten. War ja wahrscheinlich auch nicht so, dass sie sich ausgerechnet hatten, demnächst an der Seite Lennons bei Aufnahmen der Beatles zu sitzen. Ne?
Ja.
Also da mag in den Jahren vorher noch eine Sehnsucht gewesen sein. Aber auch die jungen Fans waren mittlerweile etwas älter geworden und hatten ja auch das Weiße Album gehört. Und da haben sie spätestens gemerkt, dass die Beatles sich verändert hatten und dass sie etwas komisch geworden seien. Die waren ja sicherlich auch ganz und gar gebannt davon, dass sie dort überhaupt sein durften. Es gibt auch Szenen gegen Anfang des Films, da man sieht, wie die Beatles, wie McCartney im New Musical Express blättert und einen Text höhnisch vorliest, in dem von Entfremdung die Rede ist, ja sogar von einer Prügelei und dass sie kaum noch miteinander sprechen und dergleichen. Und das liest er natürlich mit verstellter Stimme. Also er war auch ein begnadeter Parodist, ne, der das vollkommen ungerührt vorliest. Und man kann sagen, noch in der Krise oder während des Zerfalls konnten sie zugleich noch Witze darüber machen, was ihnen gerade passiert. Ne? Sie hatten immer genügend Distanz oder sie waren sich immer noch ihrer Freundschaft so sicher, dass sie sich darüber lustig machen konnten.
Die Beatles 1969, Wie war das? Also war das eine Band, wo absehbar war, dass es bald vorbei sein würde? Und wenn ja, ich hätte nie gedacht, dass sie sich trennen würden, ne? And Then We Were Two, dass sie sich trennen würden, weil George im Endeffekt droht zu gehen, so wie Ringo ja auch schon gedroht hatte zu gehen beim weißen Album, sondern immer nur, wenn sich John und Paul halt irgendwie zerstreiten. Ja. War das absehbar da schon? Oder wie weit waren die da?
Na, es wären diejenigen nicht gegangen, die es ja angedroht hatten, nämlich Harrison und Starr. Und gegangen ist dann derjenige, von dem man das am wenigsten erwartet hat, nämlich McCartney. Der ist John Lennon zuvor gekommen. Also wusste es wahrscheinlich aus Gesprächen mit Lennon, dass Lennon hat Monate vorher immer wieder davon gesprochen, wenn nicht Jahre vorher, die Band zu verlassen, dass ihm alles zu viel wurde, dass er kein Interesse mehr hatte. Vor allem hat McCartney das ja gespürt. Die haben ja schon längst nicht mehr zusammen geschrieben, nicht mehr zusammen komponiert. Und er wusste, dass er auf Lennon nicht mehr zählen konnte. Und dann hat er die Gelegenheit genutzt, die berühmte Presseerklärung 1970 zu lancieren. Und Lennon hat sich dann sehr darüber geärgert, dass McCartney ihm zuvor gekommen ist mit der offiziellen Auflösung der Band. Mhm. Aber es war ein Lennon, der es nicht mehr wollte. Er wollte nicht mehr auf Tournee gehen, sondern er wollte auch nicht mehr Platten aufnehmen. Denn wenige Monate nach diesen Get Back Sessions waren sie ja noch einmal ins Studio zurückgekehrt, um die ja schon vorbereiteten Songs für Abbey Road aufzunehmen. Und das waren also dann auch schon wieder zwei Platten in einem Jahr. Und das wollte Lennon nicht mehr.
Ja, aber das ist doch interessant. Also den schönsten Satz in der gesamten Doku, den sagt für mich, also weder Lennon noch McCartney, sondern George Harrison, auch als es um Indien geht und halt die Selbstverwirklichung, er sagt George, und das passt ja auch so ein bisschen zum bevorstehenden Splitterband, er sagt ja, the joke is to be yourself. Und er sagt, if we would be ourselves, we wouldn't be what we are now. Ne? Also was er damit sagen will, ist halt, wenn man wirklich sich selbst verwirklicht hätte, jeder dieser vier, dann wären die vier keine Beatles mehr oder wären wahrscheinlich auch nie Beatles geworden. Also George sagt damit ja ganz eindeutig, wenn es darum geht, auf die innere Stimme zu hören, auf das, was das Herz einem sagt oder was ihm dann Yogi damals halt irgendwie gesagt hat, dann wären schon längst keine Beatles mehr und wären es vielleicht auch niemals gewesen. Also es scheint ja derjenige zu sein, der sehr früh erkannt hat, dass er diese berufliche Rolle, die musikberufliche Rolle der Beatles erfüllt, aber eigentlich im Grunde genommen eher spirituelle Erfüllung unabhängig von der Band, also jetzt von der Bandmusik gesucht. Er hat natürlich auch seine eigene Musik da gemacht und ein sehr gutes Soloalbum, aber anscheinend gar nicht mehr bei den Beatles. Ne?
Nein. Er hat ja schon früh gemerkt, spätestens 66 mit den gigantischen Konzerten, die er nicht mehr aushalten konnte, das Gelärme und dass sie die eigene Musik nicht mehr hören konnten, dass er so Musik machen wollte. Und dann entdeckte er alsbald die Meditation und Indien und den Maharishi Yogi. Es gibt übrigens eine lustige Parodie Lennons auf den Maharishi Yogi. Er hat ihn ja später, also sehr bald, nachdem sie sich verabschiedet hatten, sowohl von Indien als auch vom Yogi, hat er sich immer über ihn lustig gemacht. Schon beim Abschied fragte ihn ja der Maharishi, warum reist ihr denn jetzt ab? Und dann sagt er, naja, wenn du so weise bist, dann weißt du es ja. Da muss er ja gar nicht fragen. Und jetzt sagt er dann mit verstellter, macht er eine Parodie des Maharishi und gibt, glaube ich, eine Anweisung und spricht dann sozusagen salbungsvoll als Maharishi. Ne? Und also, du musst nur glauben, Junge. Und schon...
Wer war denn der Motor damals? Wer wollte denn unbedingt dahin von den Vieren? Doch nicht George, das war bestimmt Paul, oder? Wer wollte
zu den Jungen? Nein, das war George, Ravi Shankar, und der hatte auch die waren ja vorher schon in Wales
Dann hat er ja anscheinend die Überzeugungskraft gehabt, die anderen drei mitzureißen. Das war ja kein
Sprachgebieter. Ja. McCartney hat eingewilligt, der ist dann auch noch etwas länger in Indien, glaube ich, geblieben. Ringo ist wie immer einfach mitgeflogen und hat sich dann Büchsen aus England schicken lassen, ist aber als erster gleich wieder abgereist. Und Lennon war, nachdem er gemerkt hatte, dass der Maharishi, sagen wir, nicht sehr dezent gegenüber Frauen war und nicht so keusch, wie man es vermuten könnte. Und dann gab es einen Übergriff, glaube ich, Prudence. Also Dear Prudence ist das Lied über diese über diesen sexuellen Übergriff. Ja, und daraufhin wollte Lennon nicht mehr da bleiben und deshalb auch diese galligen Sortisen über den Marischi.
Sag mal kurz zu Ringo, ne? Die Dynamiken der Band. Also George unterhält sich teilweise ja noch mit den anderen beiden, wie man halt komponiert oder was sie spielen sollen oder wie er was empfindet. Ringo steigt ja einfach nur ein, sobald die anderen dabei sind. Ab welchem Zeitpunkt innerhalb der Banddynamik, seit es die Band gibt, war das klar, dass Ringo eigentlich gar nichts erzählt, sondern einfach nur mitmacht, sobald die anderen bereit sind? Also wie liefen Aufnahmesessions bei denen ab? Das ist ja eine sehr traurige Rolle, die er einnimmt. Er muss ja, also er hat sein Beat gehabt, er hat gewartet, bis die anderen drüber geredet haben, wer was singt und bis der Text gelernt war und welches Solo wer macht. Und dann hat er irgendwann mitgemacht. Also erstens, war es für ihn langweilig? Zweitens, wie hat er sich dabei gefühlt? Also vielleicht ist es auch eine Sache der Montage dieser 60 Stunden, die zur Verfügung standen, aber der Film, so wie er da erzählt wird, wirft ja ein sehr, sehr betrübsames Licht auf Ringo Starr.
Naja, er hat die Trommel gespielt und wenn er seinen Einsatz hatte, hat er getrommelt.
Ja, aber zum Beispiel, keine Ahnung, Roger Taylor oder so, es gibt ja auch Schlagzeuger oder Bill Berry, es gibt ja Schlagzeuger, die sehr prägend in der Komposition sind oder die den anderen auch Tipps geben oder Anleitungen geben. Und gut, man weiß natürlich, dass Ringo halt nur die Nummer 4 gewesen ist, aber wenn er nun gar nicht an Dialogen beteiligt war, sondern halt irgendwie auch sich auch noch so gefläzt hat in seinem Stuhl und sarkastische Kommentare gegeben hat, ab wann war das so klar? War das immer schon klar, dass es seine Rolle so sein
würde? Ach ja, natürlich, er war als letzter hinzugekommen. Vorher war Pete Best der Schlagzeuger und er kam, glaube ich, erst zur Plattenaufnahme von Love Me Do, kurz davor, weil EMI fand, dass man mit Pete Best keine Platte aufnehmen könnte. Und da kam er, glaube ich, von Rory and the Hurricanes. Ja, kein Mann, der sich in den Vordergrund schiebt. Man sagte dann immer, ja, der macht aber diese guten Witze, der ist so lustig. Deshalb steht er auch mit seinem Ring, Ringo, im Zentrum von Help. Witze hört man hier nicht, abgesehen von I Farted. Und das ist ja so lustig, das trägt ja praktisch den ganzen Film. Also Lennon war allemal lustiger, hatte größeres schauspielerisches Talent und war natürlich viel, viel, viel eloquenter. Und wer könnte sich mit McCartney messen? Es ist ja völlig ausgeschlossen. Der Mann ist nicht nur eloquent, der konnte Songs auf einem Bierdeckel schreiben. Viele Jahre später hat Elvis Costello über ihre gemeinsame Arbeit gesagt, naja, ich kam morgens zum Frühstück, da hatte er schon mehrere Songs auf der Serviette geschrieben und die Lieder, die wir gemeinsam geschrieben haben, die haben wir abends auf dem Bierdeckel notiert. Und dann waren 12 Songs fertig.
Aber ganz ehrlich, Arne, das mit dem Bierdeckel, ne? Das ist doch Quatsch, das ist doch ein Klischee. Jeder macht den Vertrag auf dem Bierdeckel, jeder schreibt einen Song auf dem Bierdeckel. Das ist doch einfach nur eine Anekdote, die Schriftsteller und Musiker und Regisseure und Vertragspartner bringen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand etwas auf dem Bierdeckel festgehalten hat.
Das ist doch einfach nur ein Beispiel. McCartney konnte Songs auf dem Bierdeckel schreiben. Aber dass Elvis Costello das erzählt, der natürlich auch sehr stolz darauf ist, und selbst Songs auf Bierdeckeln schreiben kann, belegt wahrscheinlich, dass etwas dran ist. Ne? Also er promoviert sich natürlich auch selbst damit, wenn er sagt, McCartney hat mit mir Songs geschrieben. Aber er lässt natürlich dem noch genialeren den Vortritt und sagt, dieser Mann hatte morgens schon Songs fertig, gleich nach dem Duschen, wenn ich bei ihm ankam, hatte er die ersten Songs schon geschrieben und brannte und abends hat er noch ein paar Songs hingeworfen. Es war unglaublich. Ne?
Zum Bierdeckel,
da gibt es auch Candy und so.
Ja, da gibt es auch diese Anekdote mit dem Bierdeckel, die doch Hemingway auch zugeordnet wird. Ne? Also wie kann man auf einem Bierdeckel eine komplette Geschichte in nur 8 Wörtern erzählen? Und dann gibt es doch diese Anekdote, ich weiß gar nicht, von wem gestammt, dass man das kann, am folgenden Beispiel: For sale, baby shoes never worn. Oder never used oder sowas, ne? Da Motto, der steckt die ganze Tragik einer Totgeburt mit drin und so weiter. Man kann auf Bierdeckel also tatsächlich Geschichten schreiben in nur 8 Wörtern. Wann war denn eigentlich der Zeitpunkt, an dem McCartney das Ruder so übernommen hat? Also wo man sagen kann, er war die experimentell treibendere Kraft, er war derjenige mit den besseren Songs und hat auch mehr Songs geschrieben. Also war das Orchester auf A Day in the Life? Oder weil ich finde, das Weiße Album ist noch relativ ausgewogen an Anteilen zwischen John und Und Paul, was die Qualität und auch die Quantität der Stücke
angeht. Ja, ist aber auch etwas mehr McCartney. Aber tatsächlich hat er vor Sgt. Pepper die Beatles übernommen. Nicht nur das Konzept, das dann nicht durchgeführt wurde von Sgt. Pepper, stammt von McCartney, sondern er hat auch die meisten Songs geschrieben und er hat es vorangetrieben. Von ihm stammt natürlich die Idee mit Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das sollte eine nordenglische Blaskapelle sein. Er wollte eine Geschichte drumherum erzählen. Es reichte aber gerade nur für die ersten beiden Songs, die er aber geschrieben hat. Dazu noch dann die Wiederholung von Sgt. Pepper. Die ganze Platte stand im Zeichen McCartneys. Das war seine Idee. Und beim Weißen Album war natürlich alles auseinandergefallen. Man hat die einzelnen Songschreiber, McCartney voran, Lennon konnte ihn noch in Schach halten und Harrison war selbstbewusster geworden und hatte einige Songs, darunter Why My Guitar Gently Weeps, geschrieben. Und da merkte man aber, dass es eigentlich Solo-Platten waren, die zu einem Doppelalbum zusammengefasst wurden. Ne? Aber McCartney hatte weiterhin den Ehrgeiz, die Beatles immer weiter zu treiben in immer fantastischere Höhen, was ja bis zum Weißen Album auch gelungen war. Nun kann man sagen, Get Back ist ein Rückschritt, aber war ja auch ein absichtlicher Rückschritt. Und man muss sagen, all das, was heute gemacht wird, von jedem etwas älteren Musiker, wohlgemerkt, die Beatles gab es schon 10 Jahre ungefähr, Platten haben sie 7 Jahre gemacht. Und dann sind sie zurückgegangen in ihre Frühzeit, die waren keine 30 Jahre alt.
Ja, heute vergehen 7 Jahre zwischen nur 2 Alben jeder größeren Band, weil man das halt irgendwie nicht mehr macht. Ich muss
ja mal und
kurz, ich muss mal kurz und? An die erzähl du mal, weil ich wollte gerade einen Themenwechsel machen. Erzähl
du ich
mal.
Dachte, du müsstest jetzt auf Toilette gehen, wie bei dem 8-stündigen Get Back-Film.
Nee, das nicht. Ich muss noch mal an das tragische Ende von John Lennon denken, auch wenn das gar nicht zu dem Film gehört. Weil wir vorhin über diese Apples Graphs oder über die Fans mal geredet haben, mit welcher Selbstverständlichkeit und ohne Bodyguard jeder wusste, oder wie unsere Fans hat sich so rumgesprochen, dass die bei Apple aufnehmen und dann belagern die da rum und die Beatles sagen kurz Hallo und gehen an denen vorbei, aber an Bodyguards war da überhaupt nichts zu denken. Ne? Also ich weiß nicht, ich meine, es war doch eigentlich schon immer so, dass bestimmte Stars eigentlich ohne Aufpasse ohne Bodyguards gar nicht unterwegs sein konnten. Oder kam das erst seit der Ermordung Lennons? Also wann war das eigentlich klar, dass Lebensgefahr besteht für Popstars?
Da hat man es spätestens begriffen, ja.
Ja.
1980, nach dem Tod John Lennons, nach der Ermordung John Lennons. Ja, es war leider so. Es gab keinen Gedanken der Beatles damals daran, dass sie geschützt werden müssten. Natürlich wurden sie bei dem Ansturm der Tourneen und im Stadion geschützt. Aber durch die schiere Begeisterung, durch die Massenhysterie, weil sie sonst ja zerdrückt worden wären. Die wären ja zerquetscht worden, wenn die Fans im Überschwang sie erreicht hätten. Nur, wenn sie durch die Stadt gefahren sind, ja meistens natürlich mit Chauffeur bis zu einem Club, vor dem sie ausgestiegen sind und dann wieder zurück. So, also die sind ja da nicht durch die Straßen gegangen. John Lennon hat immer gesagt, als er in New York war, ich möchte mich durch die Straßen bewegen können und ich möchte mich unerkannt durch die Straßen bewegen können. Das kann ich nirgendwo in England, ich kann es in New York City.
Aber endete die Beatlemania nur, weil die Beatles keine Konzerte mehr gegeben haben oder weil die andere Frisuren, es fällt ja alles zusammen mit 66, ne? Das Ende der Live-Auftritte, die individuellen Frisuren anstelle der Uniformfrisuren, also, oder warum endete eigentlich diese Hysterie? Also die Musik wurde ja nicht schlechter, sie wurde vielleicht weniger swingender, aber sie wurde eigentlich eher besser. Also was ist eigentlich der Grund, warum die Frauen nicht mehr gekreischt haben, wenn sie Beatles gesehen haben? Woran liegt das?
Naja, die Beatles waren komisch geworden. Hatten sich verändert. Man sah es ja bei Revolver. Und auf
Revolver. Die sahen ja trotzdem noch toll aus. Die sahen ja trotzdem noch super aus. Nur besser denn je eigentlich.
Ja, aber es waren ja nicht mehr die Pilzköpfe, die sie gewesen waren. Ja,
aber die kreischen doch nicht wegen der Frisuren, oder?
Wegen der Frisuren und weil es junge Männer waren, die She Loves You gespielt haben. I want to hold your hand. Please, please me. Ne? Das waren die Lieder. Weißt du, und jetzt hatten wir I'm Only Sleeping. Jetzt hatten wir Tomorrow Never Knows auf Revolver.
Ja, ne? Mhm. Ja gut, aber die waren ja immer noch Mitte 20 erst. Ne?
Ja, also, na, es gab ja auch noch Bewunderer, aber es gab ja sicher nicht mehr, es gab ja auch gar keine Konzerte mehr, bei denen man kreischen konnte. Es gab nahezu keine öffentlichen Auftritte der Beatles mehr. Und die Beatles wirkten auch sehr abweisend. Die Singles hießen jetzt Paperback Writer, Rain. Das waren die Singles. Und versuch mal, begeistert zu sein zu dem Song Rain. Ne? Ja. Oder ein Lied über einen Paperback Writer.
Oder Flying.
Also,
aber,
welches Mädchen würde kreischend an einer Absperrung stehen, um Musiker zu begrüßen, die Paperback Writer singen?
Als die Beatles letztes Konzert 1966 gegeben hatten, hatten sie da gesagt, final, dass sie nie wieder live auftreten? Oder haben die gesagt, wir können das jetzt erstmal nicht machen, weil die Studiotechnik so und so weiter und so weiter, das kann man nicht live reproduzieren? Also hatte man 1969 noch gedacht, okay, das ist vielleicht der Auftakt einer Tournee, wenn die jetzt auf dem Dach spielen? Also hätte man an Live-Comeback gedacht oder war das komplett vom Tisch?
Nein, das glaube ich nicht. Also das Konzert war ja wohl erkennbar als etwas Einzigartiges, als es dann in der Zeitung erschien, dachte man, naja gut, die sind aufs Dach gegangen und haben da nochmal gespielt. Es hieß ja übrigens, wurde auch den Bobbys dann wichtigtuerisch gesagt, well, it's for a big feature film. Oh! Und dann sagt der Bobby das mit dem, da kann man doch einen Dub, kann man doch die Amps abdrehen, kann man doch später einen Dub drüber legen.
Woher wusste der denn sowas? Das war doch ein Spy, das war doch irgendwie, der war doch da infiltriert, der kommt doch aus der Studioszene. Also das, sowas so schlagfertig zu sagen.
Ja, ein Hi-Fi-Spezialist wahrscheinlich, der zu Hause eine große Stereoanlage hatte oder der elektrische Gitarre spielte und sich mit einem Amp auskannte. Dann wusste er, kann man doch ausstellen, kann man doch später was drüberlegen, wenn es ein Film ist. Aber was er dann auch nicht begriffen hatte, wenn die Beatles auf dem Dach auftreten, dann möchte man doch wahrscheinlich auch den Sound, den sie da gerade spielen, später im Film hören und nicht etwas, wie sagt man, Synchronisiertes später draufgelegtes. Ne?
Ja, was du noch gar nicht gesagt hast, ist, welcher Film eigentlich besser ist, Get Back oder Let It Be?
Das kann man gar nicht vergleichen. Get Back ist der heilige Gral. Das ist eine solche Entdeckung. Noch ist man sich gar nicht der Tragweite bewusst, was man da entdeckt hat. Ne? Also offenbar sind einige, der Kritiker vom Guardian ist offenbar noch schläfrig von den 8 Stunden. Aber mir ist es ein Rätsel, wie man das nicht für die Bundeslade der Rockmusik halten
absolut
kann.
Ja, ich
Let It Be sind Ausschnitte, Meinung. Let It Be sind Fragmente.
Ich bin bei weitem nicht so ein Beatles-Experte wie du, aber allein schon die Tatsache zu sehen...
Nein, ich ja auch nicht. Ich bin nur Verehrer.
Ja, aber zuschauen zu dürfen, wie etwas entsteht, was man sonst eigentlich sich gar nicht hätte vorstellen können, wie so ein Prozess überhaupt abläuft. Also wie ich vorhin erzählt habe, wie McCartney also wirklich von 0 auf 100 es schafft, so ein Lied wie Get Back zu erfinden.
Ja.
Das ist ein Geschenk, das einem in anderen Dokus so eigentlich noch gar nicht irgendwie gemacht wurde, weil es ist ja alles immer komprimiert. Es werden ja immer Schritte übersprungen. Und es wird ja auch aus Eitelkeit, ich meine, man muss dazu sehen, dass Ringo und McCartney das auch mitproduziert haben, von daher halt jemand zugelassen, dass man alles auch sieht. Also Jackson meint ja selber, es gab da keine Restriktionen. Aber das hast du von diesem komprimierten Musikfilm überhaupt nicht. Da bist du sehr schnell beim Ergebnis angelangt. Und hier wird die Magie halt irgendwie offengelegt. Ne?
Ja.
Also du siehst die Goldader einfach die ganze Zeit.
Man sieht die Entstehung, man sieht die Kameraderie, auch die Zerstörung der Kameraderie. Man sieht das Blödeln, man sieht die Albernheit, man sieht das Genie. Man sieht, wie anstrengend es ist. Man sieht, wie sie herumhängen, wie sie essen, wie sie nicht weiter wissen, wie sie nach Hause gehen, am nächsten Tag wiederkommen, wie mühselig das alles ist. Und dann, welchen Spaß sie daran haben, zu improvisieren und die alten Lieder zu spielen und sich darauf verlassen zu können, dass die anderen immer gleich wissen, was sie da spielen und es sofort hinbekommen. Und das ist eben der Zauber dieses Auftritts auf dem Dach, dass sie sofort wieder da sind. nachdem sie jahrelang überhaupt nirgendwo aufgetreten waren. Freilich, hier ist eigentlich auch kein Publikum, es stehen ein paar Polizisten rum, es stehen die Kameraleute herum und jemand huscht mal durchs Bild, ne? Und hat die Amps wurden installiert und die Mikrofone und die Kameras wurden aufgestellt. So, aber es ist eine eigentlich vollkommen intime Situation, aber es ist auch eine Situation, wie es sie nur bei den Beatles gibt, die ja auch das nicht als revolutionären Akt geplant haben und nicht als eine Art von Statement oder Demonstration, wir sind so frei, dass wir aufs Dach gehen. Nein, die Beatles müssen nicht darüber nachdenken. Sie können überall spielen, sofort.
Warum haben sie das eigentlich nicht abends gemacht?
Hätten sie Beleuchtung gebraucht.
Das wäre, ich meine, Open Air, das gab es ja damals schon. Das wäre kein Hexenwerk. Also es wäre wahrscheinlich die Ruhestörung noch krasser geworden, wenn die Bobbys wahrscheinlich sofort nach oben gerannt.
Und dann hätte es mehr Planung benötigt. Ja, aber dieses Beiläufige, dass sie um die Mittagszeit einfach aufs Dach gegangen sind. So, jetzt können wir die Gitarren noch erkennen. Wir müssen nicht Scheinwerfer einrichten, ne? Möglicherweise dachte Lindsay Hogg wahrscheinlich, ja, dann müssen wir nicht noch mehr vorbereiten, müssen nicht noch mehr Kameras aufstellen und noch die Beleuchtung und alles genau bedenken und Schienen verlegen und so weiter. Ne? Aber das Schöne ist doch gerade, dass die Geschäftsleute aus den Läden kommen, dass die Autos auf der Straße fahren, dass alle rumstehen und nach oben schauen und eigentlich hören sie ja nur etwas oder sehen schemenhaft diese kleinen Figuren.
Ich glaube, die konnte man eigentlich doch überhaupt nicht sehen, oder? Also wenn immer man die Kamera nach oben
gezeigt hat, sah man niemand. Ja.
Und George ist dann irgendwann mittendrin mal zum Ende eines Stücks, einfach mal nach vorne gegangen zum Dach, hat man so vorsichtig mal rüber gelugt, um auch nicht runterzufallen. Und da hat er zum ersten Mal erst gesehen, was unten los ist. Ja. Also ich kann mir gar nicht, also es gibt ja keine Aufnahme von unten, die nach oben zeigt, wo man die vier oben sieht, oder?
Nee.
Also aus Fußgängerperspektive.
Nee, ich glaube auch nicht, dass man sie sehen kann. Man kann sie nur hören. Das hat sich dann wohl sehr schnell rumgesprochen, weil ja immerhin auch das Firmenschild Apple unten steht, dass es die Beatles sein könnten. Ne? Denn denen gehörte Apple Music.
War das von vornherein geplant, eigentlich nur diese 6 Lieder zu spielen? Oder also?
Naja, das hat sich ja erst entwickelt. Sie hatten die 6 Lieder ja noch gar nicht. Und,
nee, ich meine, als sie die hatten, als sie gesagt haben, wir gehen aufs Dach, hieß es dann, okay,
es gibt einen Moment, da McCartney, glaube ich, das Blatt in der Hand hat und George Martin, hast du vorhin erwähnt, schaut ihm über die Schulter und dann gehen sie die Lieder durch. Und da steht schon die Reihenfolge Get Back, Don't Let Me Down, One After 909, die stehen drauf. Und das sind eben die 6 Stücke, die sie sicher hatten. Übrigens wird ja bei dem Film auch, es gibt wenige Inserts, aber es wird eingeblendet bei einigen Darbietungen und dann bei der zweiten Version von Get Back. Diese Version erschien auf dem Album Let It Be. Mhm. Mittlerweile gibt es natürlich Let It Be Naked, ohne die orchestralen Arrangements von Phil Spector. Und es gibt jetzt das Boxset mit allem möglichen, das in diesem Jahr erschienen ist, vor ein paar Wochen.
Ja, der am häufigsten gespielte Song ist ja I've Got a Feeling und das ist wahrscheinlich auch deshalb, weil das ja der einzige ist, wo beide ihre eigenen Elemente zu beigesteuert haben. Ne? Also wo es einen erkennbaren McCartney-Part gibt und einen erkennbaren Lennon-Part, ne?
Ja, ja.
Oder? Ich meine, also die anderen Stücke von jetzt Let It Be oder wie One After 909 oder Get Back, das sind ja keine, in denen, also die wirklich zusammen entstanden sind. Du hast ja diesen Lennon-Part, ne? Part Everybody's Got a Hard Time oder Everybody's Got a Good Time und so, wo man ja sagen kann, okay, gut, da haben sie das jetzt tatsächlich zum ersten Mal ein A und ein B-Teil einfach zusammengefügt.
Mhm. Ja, und die wurden
ja sehr häufig gespielt.
Also das haben sie bei anderer Gelegenheit auch gemacht. Das berühmteste ist natürlich A Day in the Life, was ja tatsächlich 2 Songs sind, die nichts miteinander zu tun hatten. Und das ist ja das Großartige, dass es am Ende ein Song war mit einem Bruch, ne? So wie dann später ja auch dieses Medley von McCartney auf Abbey Road einzigartig war, weil sie gesagt haben, na gut, wenn es nicht fertig ist, dann machen wir alles zusammen. Came in through the bathroom window, me and Mr. Mustard, Polythene Pam, kann man ja alles zusammenmengen, Sun King, so. Und das ist ja das Fantastische, eine ganze Platte innerhalb von einer Viertelstunde der zweiten Seite von Abbey Road. Ne?
Das also, heißt also, die Stücke wie Polythene Pam oder She Came Into the Bathroom Window, Mean Mr. Mustard, die sind also deshalb in so einer Medley-Kurzform, weil die nicht auskomponieren wollten oder nicht mit zweiter Strophe versehen wollten?
Ja, ich glaube, er hatte sie nicht zu Ende gebracht. Er hatte vor allem die Texte nicht zu Ende gebracht. Er hatte Refrains, er hatte Ideen zu Songs, auch Songs, die möglicherweise in der längeren Fassung nicht so faszinierend gewesen wäre, dass er jeden Song auf die Platte genommen hätte. Ne? Aber in der Kurzform und so zusammengemengt ist es sozusagen das Jukebox-Medley von McCartney, das zeigt, was er alles konnte, nämlich alles. Nur musste er noch ein bisschen Platz lassen für I Want You und für Something. Na, die anderen mussten ja auch noch Songs auf der Platte haben.
Und das großartige Because together. Natürlich, ne? Because ist ja auch
wunderschön. Because, ja.
Das ist aber ein Lennon-Song, ne? Das ist McCartney. Because klingt eher nach Lennon, oder?
Ist Beethoven rückwärts, oder? Das kann ich nicht genau sagen. Wie heißt es denn? Für Elise vielleicht? Oder Mondscheinsonate? Mondscheinsonate. Mondscheinsonate.
Das klingt aber eher nach einer McCartney-Idee, oder?
Na, könnte Lennon sein. Das ist natürlich etwas außerhalb von Get Back. Das kommt auch tatsächlich überhaupt nicht vor und wird auch nicht angespielt auf dem Klavier.
Ja, das wäre halt eine interessante Story gewesen, wenn halt, das gibt es natürlich nicht als Filmmaterial, aber ich glaube, die Entstehung und Komposition von Abbey Road war wahrscheinlich sehr viel komplizierter als die von Let It Be, weil das Material viel vertrackter gewesen ist. Ne? Die Arrangements von Come Together allein, als auch halt diesen super Medley auf der zweiten Seite. Ich stelle mir das viel, viel schwieriger vor, als diese Rock'n'Roll-Exerzise für
Let It Be. Naja, sicher. Ja. Aber das haben sie auch in gewohnter Manier konzentriert im Studio aufgenommen. Da hatte übrigens George Martin wieder seine Funktion als Produzent. Und natürlich wollten sie nach der Erfahrung von Get Back das nicht noch einmal filmen lassen, ne, um möglicherweise den endgültigen Abschied zu dokumentieren. Ne?
Stimmt.
Und man kann sich auch vorstellen, dass zumindest Ringo, George und John es satt hatten. Wir hatten es alle so satt. Ne? Und nicht einmal McCartney hätte noch Kameras zugelassen. Aber das ist ja auch das Schöne, dass Abbey Road dann ganz schnell da war und ganz schnell veröffentlicht wurde. Und zwar ja noch Monate vor Let It Be.
Das heißt, es gibt also keinen Beatles-Song, der danach entstanden ist, der für das nächste, für ein Album nach Abbey Road vorgesehen gewesen wäre. Das heißt, es gibt also nie, ist klar, George hat natürlich die Songs dann auf All Things Must Pass gemacht und so weiter. Aber es gab also nichts, wo man gesagt hätte, dass das ist ein Überbleibsel und das wäre definitiv auf der nächsten Beatles-Platte erschienen.
Naja, es wurden ja schon viele Songs, die auf Abbey Road dann erschienen sind, angespielt. Also die
meisten. Nee, ich meine, also danach. Ne? Also wenn man jetzt sagt, irgendwie die letzte Aufnahme war die Abbey Road-Platte und die letzte erschienene war Let It Be. Es gibt also keinen Song von irgendeinem der, man kann ja nicht sagen vier, sondern irgendeinem der drei, der für das nächste Beatles-Album eingeplant gewesen wäre.
Nee, es wurde ja sogar Old Brown Shoe während der Sessions zu Get Back gespielt. Und wenn ich mich recht erinnere, aber das ist möglicherweise auch nur mein Wunschdenken, war Old Brown Shoe die B-Seite von Let It Be. Mhm. Und das ist ja ein lustiger Moment, wenn, ich glaube, Ringo Old Brown Shoe singt. Aber ich weiß nicht mehr, wer es singt. Jedenfalls wird bei den Get Back Sessions Old Brown Shoe schon gesungen. Etwas ungewöhnlicher Beatles-Song. Und der war dann tatsächlich eine B-Seite, der auf einer Anthologie später erschienen ist, Beatles Rarities, als B-Seite der späten Jahre oder sogar die letzte B-Seite überhaupt. Das war, glaube ich, zuerst wurde Get Back veröffentlicht und dann wurde Let It Be veröffentlicht.
Was war das für eine Zeit, als es nur Beatles Rot und Blau gab und die Past Masters? Und wenn du dir eine Beatles-CD für das weiße Album kaufen wolltest, dafür 60 Mark bezahlt hast, obwohl die Platte irgendwie nur 70 Minuten geht. Und das ist jetzt eine Band, deren Backkatalog eigentlich durch die Reissues, also eingeleitet durch die 95er, die Anthology-Series, ja komplett durchgeleuchtet ist. Ne? Das ist ja ein totaler Wandel. Ich weiß noch, wie schwierig das war, auf CD zu vernünftigen Preisen Beatles-CDs zu kaufen. Die haben ja den Preis mal komplett eigenständig mit ab 40 Euro plus reguliert.
Ja.
Ne? Ja. Ich weiß noch, in den 90ern, also bis zur Anthology, da ging es langsam los, dass man erkannt hat, dass man das dem Volk so zugänglich machen sollte, zu einem vernünftigen Preis, was es da eigentlich gibt von dem. Mhm. Ne?
Jeder Preis für eine Beatles-Platte ist vernünftig. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Anfang der 80er Jahre die Schallplatten gekauft habe. Und natürlich war niemals eine Beatles-Platte im Angebot. Ne? Da ja. gab es keine reduzierten Beatles-Platten oder, na, also With the Beatles können wir mal ein bisschen billiger anbieten oder Meet the Beatles. Ne? Nicht so entscheidend. Natürlich war Sgt. Pepper unglaublich teuer und war das Weiße Album unglaublich teuer. Und man bekam auch Rubber Soul nicht im Angebot und auch nicht der Revolver. Ne? Nach kurzer Zeit hatte ich dann alle Platten beisammen und dann gab es eben nicht mehr, natürlich, dann gab es noch die Platten von McCartney und Wings und John Lennon und George Harrison. Ich habe nicht alle Schallplatten von Ringo Starr gekauft. Mhm. Bis heute nicht. Ja. Ja, also man hatte mir schon gesagt, dass wir wahrscheinlich 8 Stunden sprechen werden, so lang wie der Film ist. Wir sind etwas drunter geblieben.
Ein wenig, wir sind ungefähr, lass mich kurz gucken, also wir sind 6,5 Stunden runtergeblieben, also wir sind bei knapp 90. Mhm. Haben uns auch gut ausgeredet jetzt.
Aber wir haben sozusagen den Let It Be-Film der ursprünglichen Fassung erreicht, aber wir werden niemals Stimmt. Get Back erreichen.
Nee, das kommt dann sozusagen auf unser Blu-ray auf dem Extended Cut. Ja, wir danken euch fürs Zuhören.
Ja, und unbedingt, wenn ein Tag frei ist, etwas Schöneres gibt es nicht als Get Back zu schauen. Am ja. Stück. 3 Folgen Disney Plus.
Ja, wäre echt eine Bereicherung. Also wirklich, ich kann es immer wieder sagen, die Entstehung von Songs zu sehen, von Hölzchen auf Stöckchen, ist wirklich, wirklich ganz großartig. Also ich bin sehr froh, dass Sie das gesehen haben.
Ja, in dem Sinne bleiben wir.
Ja. Bis zum nächsten Mal, ja?
Bis bald. Dankeschön.
Tschüss.